Herzlich willkommen zu Folge 90 von Lambert Glamra Jazz.
Ist es Folge 90, bist du sicher?
Ich bin mir nicht sicher.
Aber ich glaube, es ist Folge 89.
Das mag auch sein. Wir begrüßen euch trotzdem zu jeder Folge, denn alle Zahlen sind
gut. Alle Zahlen sind gut, genau. Grüße gehen raus an unsere vielen neuen Hörer.
Ja.
Denn wir haben einige dazu gewonnen. Und du meintest, es wäre an der Zeit, Danke zu sagen.
Also wir möchten erstmal an alle alten Hörer. An unsere Lieblingshörer.
Ja, die uns seit Tag 1 die Stange halten. Sagt man das so?
Das sagt man nicht mehr, glaube ich. Die Treue. Und wir begrüßen euch, also alle Impro-Veteranen und auch die Impro-Adjutanten, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir sind Lambert Glamra Jazz, im weitesten Sinne ein Musik-Podcast. Von mir, Felix Weigt, alias Gregor Klammerer, mit meinem Lieblingsgast, den ich Woche für Woche einlade. Das ist Lambert, Vor- wie Nachname gleich.
Ja.
Wir sind alte Bekannte, Arbeitskollegen und unterhalten uns jede Woche über den Großraum Musik, würde ich sagen.
Ja.
Da gibt es teilweise persönlich-menschliches, aber auch
Aufarbeitungsversuche,
Die
akademische Laufbahn.
Es wird psychologisch.
Da kann man sich drauf freuen, denn das mögen die Leute. Die Leute wollen ein bisschen vom Innenleben haben.
Innenleben. Ja. Dann gibt es natürlich noch Geschichten aus dem Arbeitsalltag von zwei praktizierenden Musikern.
Und jede Menge Liebe zum Jazz.
Jazz. Und es gibt natürlich auch immer wieder musiktheoretisches und historisches. Fun Facts mit Flex. Und warum alteriert eine interessante Skala ist. Also herzlich willkommen, falls ihr noch nicht abgeschaltet habt. Wir steigen einfach ein. Ist ein besonderer Podcast, ist ein Tourcast.
Es ist ein Tourcast. Wir befinden uns hier gerade in Jena im Hotel Noll. Im Hotel zur Noll, in Felix Hotelzimmer. Er hat das bessere Hotelzimmer erwischt als ich. Das ist eigentlich eine Frechheit, weil ich bin eigentlich der Chef.
Ja.
Mein Zimmer ist viel kleiner. Du hast einen Balkon.
Jena ist aber eine Stadt, wo natürlich auch wirklich die moderne auf die, Antike?
Ja, die Tradition.
Auf die Tradition trifft, sodass im Hinterhaus des Hotels, da wo du untergebracht wirst, bist in deiner Kemenate, da ist eher rustikal.
Ja.
Landhausstil.
Ja, das ist das Haupthaus, wo ich drunter bin.
Ja, ist es zwar das Haupthaus, aber ich bin hier im Neubau und hier ist wirklich alles frisch saniert. Wir sind aber natürlich, weil ihr uns Dienstag hört, in Wirklichkeit sind wir in Köln.
Wir sind auf dem Weg von Köln nach von Nürnberg nach Köln, ne?
Richtig. Nürnberg.
Wir spielen morgen, also bei Veröffentlichung, morgen wirklich, also wenn ihr es jetzt hört, am Dienstag, morgen in Köln, übermorgen in Karlsruhe, Berlin dann den Tag drauf und dann nochmal Dresden, Frankfurt. Also und damit wären wir eigentlich auch schon beim Thema.
Ja.
Für diese Leute, die diesen Podcast lieben und uns nach dem Konzert gerne ansprechen wollen, bitte nur zu, aber kommt doch bitte zum Wesentlichen, kommt doch bitte zur Sache. Ihr könnt ruhig zugeben, dass ihr begeisterte Fans dieses Podcasts seid und könnt richtig schnell einfach mit euren Themen vordringen zu uns. Das muss nicht erst irgendwie so einen Annäherungsversuch geben, mit von wegen, ob man irgendwie cool ist oder so. Ich meine, dieser Podcast ist bei uns, wir versuchen natürlich auch ein bisschen cooler zu sein, als wir sind, aber das ist unser Problem. Wir erwarten von niemandem anderen irgendwie möglichst cool oder eloquent oder keck zu sein, sondern wir wollen einfach Inhaltliches. So,
ja.
Wir wollen einfach wissen, was beschäftigt euch. Und da muss nicht erst nur eine große, lange Phase stattfinden der Annäherung und Keckigkeit, bis wir rausfinden, aha, diese Person hat ja tatsächlich alle Folgen im Podcast gehört.
Ja.
Sondern wir wollen wirklich, ne, worum geht's eigentlich? Was sind die Themen, die euch interessieren und worüber wollt ihr mit uns sprechen? Und bitte gleich zur Sache kommen, weil so ein Tourtag hat nicht genügend Stunden.
Nein, das stimmt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr unsere Liebe wollt, dann ist natürlich der beste Weg über die Ohren. Weil was ist ein größerer Liebesbeweis an uns, als wenn ihr alle Folgen LK Jazz bereits gehört habt?
Ja, wenn man natürlich eloquente, gute Inhalte liefern kann, die uns weiterbringen.
Ja.
Das ist der Obolus.
Ja.
Das i-Tüpfelchen. Danach suchen wir.
Genau.
Also, ran an den Merch. Kaufen gerne.
Ja.
Und dann gleich zur Sache.
Genau. Merch haben wir vorletzte Folge behandelt. Läuft natürlich Bombe. Die Merch-Kiste wird immer leichter.
Mhm.
Und ich würde mal sagen, heute, ich weiß nicht, was du so im Themenköcher hast, aber ich dachte mal, weil das auch irgendwie passt, können wir mal so einen locker leichten Tourplausch machen, um euch mal mitnehmen in den Touralltag.
Ja. Wir hatten vorhin auch mal ein bisschen versucht, Stimmung einzuholen. Das war nicht ganz leicht. Unsere Mitarbeiter, Andreas Hornhoff und Luca Marini, sind etwas verhalten gewesen, weil sie Angst haben, sie würden zu sehr in diesem Podcast vorkommen. Die haben beide noch Podcast-Verbot.
Ja.
Und deswegen hat Luca ja auch sich einen Anwalt genommen, weil wir trotz seines Podcast-Verbots ihn hin und wieder auftauchen lassen in diesem Podcast. Und ja, er hat uns jetzt verklagt, tatsächlich. Den Spaß hat er sich erlaubt. Er scheint ein bisschen Geld zu haben, dass er sich das leisten kann. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich zahle ihn nicht so gut.
Nee. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht nächste Folge, da sind wir wahrscheinlich immer noch auf Tour, dass wir da Luca irgendwie mal vors Mikro bekommen, dass er mal die Geschichte mit der Sticktasche und dem Besen erzählt. Ein kleiner Teaser. Ich wollte mal mit dir reden über Technik. Mal erstmal so ein leichtes Thema zum Einstieg.
Also Technik nicht im Sinne von Instrumentaltechnik,
sondern... Nein, Technik im Sinne von Technologie.
Ja.
Und zwar finde ich das ganz interessant. Man bekommt ja doch, weil man ja quasi wie so ein Handelsreisender von einem Hotel zum nächsten hoppt, bekommt man doch so Einblicke in den technischen Fortschritt. Also ich meine, es ist ja so, wir wohnen beide in Mietwohnungen, sind wir ganz ehrlich. Und da ist, die sind natürlich technisch auf dem Stand konserviert, auf dem Stand des Baujahres, vielleicht mal mit verhaltenen Modernisierungen. Ja. Aber wenn man so durch die Hotels dieser Welt tourt, dann sieht man immer den neuesten Scheiß.
Ja.
Da wollte ich mal mit dir drüber reden. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, dass ich, als ich letztes Mal in Köln war, von der Tristan-Tour, war ich am The Clock.
Ja.
Da hatte ich auf meinem Telefon so eine Seite, da musste ich meine Zimmernummer eingeben, so ein Login, und dann konnte ich die Türen des Hotels über das Handy öffnen.
Mhm.
Jetzt fand ich sehr interessant, wir waren in Groningen und wir hatten einen Garagenplatz vom Hotel. Und um diese Garage zu öffnen,
ich musste einfach nur eine Telefonnummer anwählen, weil ich hatte vorher meine Telefonnummer hinterlassen bei diesem Hotel.
Ja.
Und wenn ich diese Telefonnummer dann wähle, die mir dann im Hotel überbracht wird, übermittelt wird, dann öffnet sich das Garagentor.
Ja.
Das war jedes Mal wieder totale Zauberei.
Ja.
Ich war total begeistert. Stimmt, das war toll. Aber das können auch nur die Holländer. So habe ich in Deutschland noch nie erlebt.
Nee. Also Garagenöffnung durch Telefon.
Ja.
Sehr gut. Also dass ich einfach nur, dass ich immer so einen kleinen Überblick habe, was alles so möglich ist. Dann aber auch so Behelfslösung. Wir checkten einen in Bielefeld im Hotel und ich dachte, darf ich jetzt noch kurz Lanz gucken? Dachte ich, darf ich, Felix? Und dachte, ja, okay, nimm die Fernbedienung. Und ich kriege diesen Fernseher nicht an. Ich fummel am Gerät rum. Wo ist der Anschalter? Und dann sehe ich da so eine ganz kleine Karte, da steht: Um den Fernseher und die Kaffeemaschine einzuschalten, drücken Sie bitte den Knopf im Sideboard. Habe ich erstmal in die Gruppe geschrieben, was ist ein Sideboard? Horny, der natürlich auch im Interieurbereich unterwegs ist, sagte, das sei so eine Art Kommode, ein flacher Schrank.
Mhm.
Und dann guckte ich an diesem Schrank, ist da irgendwo ein Schalter? Und dann irgendwann öffnete ich die Mitteltür und da war ein grotesk großer Schalter. Es war nicht zu übersehen, dass das ein Schalter ist. Also nicht irgendwie so versteckt, sondern so ein großer, wie so ein Buzzer, den ich drückte und dann ging der Fernseher und die Kaffeemaschine an. Ja, auch noch nie erlebt.
Finde ich interessant, weil das ja offensichtlich nur bei dir im Zimmer so war. Bei uns war das alles nicht, deswegen wussten wir nicht so richtig, wie wir mit diesen Informationen, die du in die Gruppe stelltest, umgehen sollten. So, ich meine, wie schwer ist es, einen Fernseher anzuschalten?
Ja, richtig.
Das Problem hatten wir nicht. Aber das hat jetzt nichts mit Technik zu tun, sondern eigentlich mit eher technischen Defiziten.
Aber es fand ich interessant, dass das quasi... Ich frage mich halt, wie viele... Ich war nämlich auch schon kurz davor, die Rezeption anzurufen.
Ja. Und wie kriegt man eigentlich den Fernseher?
Ja, wie kriegt man den Fernseher?
Können Sie mal kurz wieder vorbeischicken?
Ja, ja. Vom Technikteam.
Hat sich denn gelohnt? War was Gutes bei Lanz?
Nein.
Nein.
Dann möchte ich, also ich habe so ein paar technische Beobachtungen gemacht. Was mich noch interessiert im Hotelzimmer, wenn man es muckelig warm haben will. Früher, also die analoge Zeit, hatte ja Vorteile, dass wir entweder so Drehventile hatten, zum Beispiel an der Heizung oder am Wasserhahn. Man drehte was auf.
Ja.
Und man bekam quasi eine physische Reaktion.
Ja.
Also entweder die Heizung wird warm oder das Wasser läuft. Oder einen Knopf, genau. Also ein klassischer Knopf hat ja so einen Druckpunkt. Du drückst, bis es eigentlich nicht weiter reingeht. Und meistens blinkt es dann oder ein Licht geht aus, ein Ton erklingt, wie ein Klavier. Jetzt begab es sich vor vielen Jahren in Hamburg am Bahnhof Dammtor, als der HVV, der Hamburger Verkehrsverbund oder so, seine Fahrkartenautomaten modernisierte und dass quasi diese Knöpfe, analogen Knöpfe, wichen so einem digitalen Touchscreen. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Genau. Plötzlich gab es diese Touchscreens.
Ja, die sind doch mittlerweile hochentwickelt.
Ja, hochentwickelt. Aber das war so eine Zeit, der als die Technologie neu war und wer meistens nicht hinterherkommt, ist ja der Mensch.
Ja.
Und ich sah eine völlig aufgelöste ältere Dame, die da wirklich wutentbrannt mit beiden Fäustchen gegen dieses Touchscreen hämmerte.
Mhm.
Völlig verzweifelt war, weil sie einfach ihre Fahrkarte nicht bekam. Ich fragte auch so, ich helfe, sie sagte nur, lassen Sie mich! War wutentbrannt und da dachte ich, so fühle ich mich jetzt mittlerweile auch, weil ich merke, ich komme nicht hinterher mit der Interface-Bedienung.
Mit der Interface-Bedienung?
Ja, also das Interface, damit meine ich quasi zum Beispiel auch, wie man einen Knopf drückt. Ja. Auch in Groningen. Da gab es ja eine Badewanne mit Whirlpool-Düsen.
Hatten wir alle. Jeder eine, eine Badewanne mit Whirlpool-Düsen.
Habe ich mich natürlich reingesetzt gleich.
Ja, klar.
Dann gab's muss man erstmal rausfinden, was ist dieser Knopf für die Whirlpool.
Ja, habe ich auch ein bisschen gebraucht.
Bis richtig, das genau das meine ich. Jetzt verstehst du.
Weil ja diese Badewanne auch so angeordnet war, dass sie sehr viele analoge Knöpfe noch hatte, was zum Beispiel die Bedienung der Kopfdusche, der Seitendusche anging und so. Das lief ja alles noch nicht technologisch ab, sondern alles noch analog.
Ja.
Und genau, aber klar war, okay, wie kriege ich dieses Whirlpool an? Da wurde geguckt und ich habe mich auch erst gefragt, mache ich das auch über diese verschiedenen Gelöte, Glockengelöte da an der Seite oder gibt es da noch einen digitalen Trick? Und es hat wirklich gebraucht, bis ich diesen Knopf entdeckt habe.
Ja, aber dieser Knopf war ja auch kein Knopf, den man drückt. Es war ein Sensor.
Ja.
Genau. Und diese Sensoren haben den Nachteil, dass man da so dran rumfummelt. Ja. Da weiß ich, muss ich jetzt meine Hand, meinen Finger drauf liegen lassen. Ja, ja. Muss ihn ganz, ganz schnell wie auf so einer heißen Herdplatte ganz schnell wieder abmachen.
Stimmt.
Und dann ist es ja auch so, du hast ja nicht die Rückmeldung, ah, jetzt passiert was, sondern dann geht 5 Sekunden später die Düse aus.
Ja.
Und da bin ich natürlich, als stark neurotischer Mensch, bin da schon so am Rumdrücken, wie so ein Besenkter. An, aus.
Ja.
Ja.
Da hast du aber geschafft.
Ich habe es dann geschafft.
Man musste relativ kurz drauf drücken.
Ja, genau, richtig. Ja. Aber beherzt.
Kurz.
Ja,
kurz, aber beherzt. Und wenn man lange deinen Finger drauf liegen ließ, so passierte überhaupt nichts.
So.
Ja, genau.
Genau. Am Tag drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet, aber zum Beispiel Leute, die sich so mit Innenarchitektur von Hotels befassen, die möchten das bitte mitdenken.
Mit denen du ja offensichtlich zählst.
Die auch, naja, bei den Impros sind ja auch viele Leute aus dem Innenarchitektenbereich, die vielleicht jetzt Inspiration kriegen, wenn sie das nächste Hotel designen. Ich fand interessant, dann waren wir in Den Bosch.
Den Bosch, ja. Eigentlich ja komischer Name für einen Ort, der eigentlich Hertogenbosch heißt.
Hertogenbosch.
Hertogenbosch. Aber wird abgekürzt nach Den Bosch.
Den
Bosch. Ausverkauftes Konzert. Outverkocht.
Outverkocht.
Ja, fantastisch. War ja. Was ein echt Glück. Viele liebe, adere Menschen.
Das Publikum ist so adig.
Ich finde das echt Glück.
Naja.
Danke, lieber Frau Julian-Dacht.
Das war wirklich sehr gut.
Ja.
Das gehört ja für mich zu den Highlights.
Kroketjes
und sowieso Holland.
Ja.
Aber nur mal um kurz dieses Hotelsegment zu beenden.
Ja.
Falls das jetzt auch, selbst wenn es ein Rohrkrepierer wird. Jetzt waren wir in Dainville. In einem Hotel, habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, neben der Tür so ein kleines Digitalboard, wo man die Klimaanlage anmachen konnte, das Licht an und aus, auch auf so einem digitalen Feld.
Und ich muss kurz in mich gehen, welches Hotel war denn das nochmal?
Das, wo man so einen relativ langen Gang ging dem Getränkeautomaten vorbei und dann noch so eine halbe Treppe runter.
Krass. Das ist so auch, jetzt sind Sie live dabei, liebe Damen und Herren. Man hat echt so Blackouts über die Orte, die man so besucht auf Tour. Ich habe einfach gerade kein.
Das war das, wo die Tiefgarage oder die Garage eben ehrlich direkt daneben war.
Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Genau. Ja.
Und da war so ein kleines digitales Kontrollfeld für alle Funktionen im Zimmer. Guter Gedanke. Was ich auch noch nie gesehen habe, man konnte einen Nicht-Stören-Knopf drücken. Ihr kennt ja diese Lappen, die man vor die Tür hängt.
Mhm.
Nicht stören, dann fallen die ab oder nicht.
Mhm.
Und jetzt konnte man da so einen Knopf drücken. Nicht stören. Oder? Clean up my room.
Ja. Hast du jemals die Option Clean up my room gewählt eigentlich?
Ja, beim Mehrtägigen.
Ja.
Aber das passiert auf Tour nicht, weil du natürlich
immer jeden Tag weiter musst.
Richtig. So, das war interessant. Aber auch schon wieder das Problem, da stand dann AC off, please close window.
Ja.
Und jetzt gab es auch in der Tourgruppe, gab es Irritationen darüber, ob das Fenster wirklich geschlossen sein muss. Gibt es da einen extra Sensor? Also dieses ganze Temperaturheizung-Ding, schwierig für mich, weil es gibt meistens so eine Fernbedienung und dann drückt man da rum, kommt aber nur kalte Luft, man will warme Luft.
Ja, das finde ich ist in der heutigen, in diesen ganzen fortschrittlichen Hotels noch nicht gut gelöst.
Nee.
Das ist echt ein Problem. Ich finde es eigentlich grundsätzlich zu kalt. Holland hat auch, muss man sehr wirklich sagen, ein leichtes Problem mit der Isolierung.
Ja, wegen der alte Bausubstanz.
Ja, die alte Bausubstanz ist nicht so gut wie in Darmstadt. Das muss man schon sagen. Das ist schon echt deutlich besser, auch in diesem hässlichen Bielefelder 60er-Jahre-Bau. Also das war wirklich BRD at its best.
Ja.
Muss man sagen, leichter zu kontrollieren, die Wärmezufuhr und den Ablass durchs Fenster, dass man einfach mal öffnen kann, was ja in diesem Hipster-Hotel in Den Bosch überhaupt nicht
geht. Den Bosch, nee. Ja. Und natürlich das deutsche Fenster auf Kipp.
Ja, auf Kipp, ja, das muss sein. Ich finde, das können wir nicht von lassen. Ja.
Außer Bielefeld gab es nicht auf Kipp.
Stimmt, dagegen nur auf.
Ja.
Auch gut.
Auch gut.
Ja. Hauptsache, man kriegt das Fenster mal auf. Das finde ich schon nicht schlecht.
So. Ich bin auch noch nicht fertig mit meiner Abrechnung mit Den Bosch. Weil jetzt dieses ganze digitale Ding setzte sich auf der Toilette fort.
Ja.
Und so eine Klospülung mit Touchscreen.
Ja.
Das will man doch wirklich nicht. Da will man doch einen Druckknopf.
Also ich muss mal fragen, du hattest eine Klospülung mit Touchscreen?
Ja, da war so eine große Metallplatte, wo man nicht so
genau... Ich hatte einen ultra-analogen Drehglockengelöt, ja. Hebel drin.
Ich hatte ein Touchscreen an der Toilette.
Okay, krass. Nee, dann hatten wir Unterschiede. Aber du warst vielleicht auch in dem anderen Gebäude. Die waren ja so verbunden.
Nee, ich war ganz hinten.
Hattest du warmes Wasser?
Ja. Aber ich hatte auch drei Knöpfe unter der Dusche. Hattest du die auch? Ich hatte drei Knöpfe.
Nee, ich hatte richtig, das war so richtig ultra-analog mit so Drehgelöten.
Okay,
so,
ist bei mir alles komplett analoges, digitales Badezimmer. Schwierig, so eine Klospülung.
Ja, finde ich nicht gut.
Nee.
Ja, man will irgendwo draufdrücken.
Richtig.
Da muss ja auch wirklich mal was wegkommen.
Ja.
Kann man digital eigentlich nicht lösen.
Ja. Ja. Also da wollte ich noch mal so einen kleinen Einblick geben über diese ganzen, und wo das Licht gesteuert ist und erstmal die ganzen Lichtschalter finden.
Das nervt. Ich finde auch, das ist halt, guck mal, du kommst ins Hotelzimmer und irgendwie ist überall Licht an.
Ja.
So. Und dann ist ja erstmal egal. Und dann später musst du dich damit auseinandersetzen, wo du das Licht eigentlich ausschaltest. Und dann denkst du, na gut, mache ich natürlich am Anfang, wenn ich reinkomme, ist ja ein Lichtschalter. Dann merkst du aber erst, so, nee, da lässt sich nur eins dieser vielen Lichter ausschalten. Und dann liegst du im Bett und denkst so, oh, wo sind diese ganzen Lichtschalter?
Richtig.
Das geht nicht.
Ist eine kleine Schnitze, ja.
Ja, das geht nicht. Wir wollen schneller schlafen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir erwähnten es gerade. Es ist echt viel zu tun und wir müssen schnell ins Bett kommen. Ja. Wir können nicht stundenlang nach irgendwelchen Lichtschaltern suchen.
Kleiner Lifehack, ist vielleicht eine Binse, aber es gibt ja diese Hotels, wo man seine Karte an der Tür in so einen Schlitz stecken muss, damit alle Lichter, damit der Strom überhaupt funktioniert.
Ja.
So eine Art Hauptschalter. Kleiner Tipp, man kann jede Karte da reinstecken. Es muss nicht die Hotelkarte sein.
Ich kann auch eine Bankkarte reinstecken.
Du kannst eine Bankkarte reinstecken.
Krass.
Solltest du natürlich nicht vergessen.
Nee. Okay, sind wir fertig mit den First World Problems?
Oder das war das Segment.
Ja.
Technik auf Tour.
Finde ich gut, sehr gut. Als überzeugte Jazzmusiker müssen wir natürlich auch darauf hinweisen, dass wir normalerweise natürlich auch unterm Klavier im Club schlafen.
Ja.
Und das ist hier eine Seltenheit. Wir kennen das auch, den Struggle. Darf ich noch einen Schluck Wasser?
Ich glaube, es ist sehr laut auf diesem Mikrofon.
Ich wollte ein bisschen abkumpeln jetzt mit den normalen Musikern. Also, das hat ja nicht immer jeder ein Hotelzimmer und so. Sondern die Impros, die wissen ja, wie es ist.
Ja.
Beim Veranstalter auf der Couch und so. Das kennen wir auch alles. Dann machen wir nächstes Mal wieder ein Segment drüber.
Ja. Da muss aber erst ein bisschen Zeit vergehen.
Ja.
Weil sonst erkennen sich die Leute wieder.
Ja. So, Martin Brett hat uns geschrieben, einer unserer absoluten Lieblingshörer,
wenn nicht der Lieblingshörer.
Ja. Hey Lambert, ein Rock-Pop-Jazz-Musikwissenschaftler hier. Wir haben letztes Jahr nach dem Konzert in Erfurt rumgehangen und nett gesagt, ich erinnere mich, sehr nett. Zu eurem Alfim-Songfrage aus der letzten Podcast-Episode habe ich mal kurz recherchiert. Sehr gut, das können wir nämlich nicht immer alles selber machen.
Sehr gut, danke.
Dankeschön. Also da auch Appell an all unsere Impros, wenn ihr mal merkt, wir wissen nicht so richtig weiter, googelt es doch selbst und tragt es für uns nach. Wir werden es einfach nutzen und beim nächsten Mal nachtragen und natürlich auch den Namen nennen.
Und ist für euch geil, weil ihr im Podcast seid und ist für alle anderen gut, weil wir alle was lernen. Weil wir alle was lernen.
Genau, und darum geht es ja hier.
Es ist ein edukatives, zeitsouveränes Medium.
Ja, genau. Immer noch ein Bildungspodcast, das muss man sagen. Einmal, weil ich das Thema sehr gern mag und selber schon mit Big Band gespielt habe. Zum anderen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass, wie du vermutet hattest, Michael Brecker das eingespielt haben könnte. Brecker ist ja überwiegend auf dem Tenor unterwegs gewesen. Dass er mal auf dem Alt spielt, ist schon wirklich arg selten. Da kommt ein bisschen Kritik durch,
merkt
man. Ne?
Hast du übrigens auch gemerkt, dass ich Jan Gaberek als Altsaxophonisten bezeichnet habe?
Oder hat auch jemand was gesagt?
Hat niemand was gesagt. Ja. Mir ist auch gefallen, nee, Jan Gaberek entweder Tenor oder gerne auf dem Sopranino, auf so einem gebogenen Sopransaxophon.
Man kommt aber auch durcheinander mit den Größen, oder?
Ja. Das ist ja auch abhängig von der Größe des Spielers.
Ja, aber für Saxophonisten ist das natürlich ein Schlag in die Magengrube, wenn man irgendwie das falsche Instrument da nimmt.
Lisa Simpson spielt zum Beispiel Bariton-Saxophon.
Bist du da sicher?
Ja, sehr sicher.
Meine Recherche hat keine hundertprozentig eindeutiges Ergebnis. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um Dan Higgins handeln könnte. Higgins war ein gefragter Studiosaxophonist in den 80ern bis in die 2000er. Der First Call von vielen Filmkomponisten, wenn es um Saxparts ging. Zudem, Higgins arbeitet eng und oft mit Alf Clausen, dem Komponisten des Alf-Themas, zusammen. Beispielsweise an den Simpsons-Liedern.
Ja, ha. Alf Clausen, genau, der Komponist der Simpsons, des Simpsons-Theme und vieler Simpsons.
Moment, bist du sicher, dass das das Thema von Alf Clausen auch ist? Das ist, glaube ich, nicht von denen.
Kurze Recherche.
Ja, weil ich glaube nicht, dass dann irgendwie das nächste Mal schon wieder so eine E-Mail kommt, wo wir Quatsch geredet haben. Wir müssen aufpassen, diese ganzen Infos rauszuhauen.
Völlig richtig, Danny Elfman.
Danny Elfman.
Ja, aber als Klausen halt viele der Episodenmusik. Aber Danny Elfman kennen wir natürlich von
Batman.
Der ist quasi der Haus- und Hofkomponist von
wie heißt Tim Burton.
Tim Burton, genau. Und eigentlich Schlagzeuger und Sänger seiner alten Band Oingo Boingo.
Die kenne ich überhaupt nicht. Ist die gut?
Weiß ich nicht, wenn man so auf Frank Zappa steht und so. Hört mal rein. Meine akustische Erinnerung daran ist eher so mäßig.
Gut, also Martin weist nochmal auf irgendwelche Quellen hin, wo es sich so andeutet, dass es wahrscheinlich sich um Higgins handeln würde. Ich habe auch die Kataloge der GEMA und der ASCAP nach Higgins durchsucht. Dort wird aber nur Clausen als Komponist genannt. Studiomenschen da aufzuführen ist aber, denke ich, auch eher unüblich. Ja, natürlich ist es halt, da geht es ja um die Urheberrechte.
Ja.
So viel zu meiner kleinen Recherche. Hoffe, sie trägt zum Diskurs bei. Tut sie. Vielen Dank, Martin. Und freue mich auf das Konzert in Jena. So, das ist nämlich einfach, das sind unsere Hörer.
Ja.
Ne, die haben was beizutragen inhaltlich und kommen auch zum Konzert.
Ja.
Und sehr gut.
Perfekt.
Ja, absolut Hörer der Woche, würde ich sagen.
Ja.
Karten habe ich natürlich im Vorverkauf gesaved.
Sehr gut. Sehr gut. Nicht hier so Gästeliste, ich mache auch irgendwas.
Ja. Nee. Das ist absolut vorbildlich. Meinst du, dass Alf nach dem Komponisten benannt ist?
Alf ist ja eine Kurzform von Alfred, wahrscheinlich.
Nee, es ist eine Abkürzung für Alien Lifeform.
Ach so.
Wusstest du es nicht? Kann man auch sehr gut ins Deutsche übersetzen. Außerirdische Lebensform.
Ja. Es gibt aber, glaube ich, auch immer mal wieder, schätze ich die Frage, ob das wohl irgendwie Vinnie Kula-Jutag am Schlagzeug gespielt hat oder sowas. Aber da bin ich mir nicht sicher. Da habe ich auch nur öfter mal auch schon von Schlagzeugenden gehört.
Sehr prägnant ist natürlich auch dieser Slap-Bass. Und da fragen sich natürlich sämtliche Bassisten, wer den eigentlich eingebrabbelt hat.
Weiß man nicht. Ich kann es nicht sagen. Abe Labori vielleicht.
Könnte schon sein. Naja, wir sind auf jeden Fall dran an dem Thema.
Ja.
Es scheint auf jeden Fall Jazzstudenten seit Dekaden umzutreiben. Wer hat eigentlich diese Musik eingespielt? Ich weiß, dass es damals bei uns auch schon Thema war.
Ja, natürlich.
Das ist einfach ein gutes Thema.
Der Slap-Bass von Seinfeld, wiederum, der ist programmiert. Das ist ein
echt?
Preset aus einem DX7 oder sowas.
Ah, echt?
Krass.
Ja. Also überzeugend.
Ja.
Finde ich ja. Gut, ich wollte noch mal ein bisschen Nachträge liefern zu unserer letzten Folge, wo wir so ein bisschen zu sehr vielleicht in dieses böser Lehrer, guter Schüler-Narrativ verfallen sind bei der Diskussion über die Jazzakademie in Deutschland. Es könnte ja auch sein, das dachte ich danach, dass es halt ein ganz normaler Prozess ist, dass man als sich entwickelnder Künstler die Autoritäten, die einem so vorgesetzt wird, eigentlich auch in Frage stellt. Und da gibt es ja gute Beispiele, wie zum Beispiel auch von Keith Jarrett, der nur ein Jahr in Berkeley war.
Ja.
Weil er dann hat auf so einer Session gespielt da in der Schule und hat sich um das Innenleben des Flügels gekümmert und da hat Klänge rausgeholt. Und da kam ein Lehrer, hat es gesehen und meinte, raus hier. Hat gesagt, raus.
Also, out.
Bitte. Ach ja.
Out.
Ja, wir haben viel das Wort out.
Out. Out.
Geübt in Holland.
Ja.
Genau. Und dann, also er sollte eigentlich nur den Raum verlassen, aber nutzte diese Chance gleich, um die ganze Schule einfach auf ewig zu verlassen. Der Lehrer hat später ihn nochmal beim Newport Festival gesehen und sich für diese Episode entschuldigt. Und Keith Jarrett meinte, hat sich aber dann bedankt. Meinte eigentlich, war super.
Ja.
Ja, ich wollte da, hab da eh nichts verloren gehabt. Genau. Dann kennen wir natürlich auch Miles Juilliard. Der war ja auch nicht lange da, ne?
Weiß ich nicht genau.
Aber
hat, glaube ich, auch eher damals zu der Zeit noch klassischeren Unterricht bekommen.
Juilliard war, glaube ich, eine reine Klassik. Also,
ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ich glaube, da gab es ja eh noch keine Jazz-Akademisierung zu der Zeit.
Wahrscheinlich. Wir sprechen von den 40ern, 1940ern.
Dave Brubeck hatte bei Schönberg Unterricht.
Wirklich?
Ja.
Ah ja.
Das hat ihm irgendwie nach einer Zeit auch nicht mehr so gut gefallen, weil Schönberg ihn fragte, warum er einen bestimmten Ton in dieser Komposition verwenden würde, die er da gerade schrieb. Und er meinte einfach nur, weil die gut klingt.
Ja.
Und sie mir dort gefällt. Und dann meinte Schönberg, nee, das geht nicht. Du musst halt jeden Ton erklären können. Das erklärt auch so ein bisschen seine Vernarrtheit in diese
12-Ton-Gleichmäßigkeit.
Und er hat es auf jeden Fall Dave Brubeck nicht durchgehen lassen, dass er nicht erklären konnte, warum er diesen Ton dort nutzt.
Ja.
Und Dave Brubeck dachte, was soll denn das? Mir geht es darum, dass es halt cool klingt. So, fertig ist die Laube. Tue ich da einfach rein. Da hat sich dann auch haben sich gestritten und darüber hinaus dann diesen Unterricht nicht weiter fortgeführt.
Das ist ja auch wirklich interessant, dass Schönberg in frühen Jahren ja einfach konservativ komponiert hat. Also zum Beispiel gibt es so ein Werk für Streichensemble, Verklärte Nächte heißt das, so Verklärte Nacht. Kann man sehr gut hören.
Ja.
Ist sehr, absolut hörbar. Und dann kippte aber Schönberg in diese Konzepterei mit seinen 12-Ton rein. Und das passt natürlich völlig dann quasi zu sagen, jeder Ton muss eine bestimmte Logik haben, sonst darf er nicht vorkommen. Und natürlich Schönberg ja auch die letzten Jahre in Los Angeles gelebt.
Genau, da werden sie wahrscheinlich zueinander gefunden haben.
Genau, ja. In direkter Nachbarschaft zu Stravinsky.
Mhm. Die hatten eine gute Zeit, eine Time in Los Angeles.
Ja, wenige Kilometer voneinander.
Moderne Komponisten.
Ja, im Exil.
Lieblingshörer Jochen fragt, warum nach Changes von Keith Jarrett das freie Impro-Spiel des Trios eher zu so einem neokonservativen Idiom, also so einem Standards, sich entwickelt hat und das Freie so ein bisschen weggefallen ist. Du hast da nochmal recherchiert und meinst, das stimmte gar nicht. Ne?
Ja, was heißt, es stimmte gar nicht? Das stimmt natürlich schon, dass Keith Jarrett dann seine, ja, einfach sich irgendwie auf diverse andere Arten ausgelebt hat. Dann quasi Keith Jarrett im Jazz-Ensemble wirklich vor allen Dingen Standards gespielt hat. Es gibt halt tatsächlich diese Platte Changes.
Mhm.
Das ist, ich glaube, auch ein Überbleibsel von den Aufnahmen zur ersten Standards-Platte. Mit Gary Peacock und Jack DeJohnette. Und das ist tatsächlich eine Platte, wo die so frei improvisieren, aber tatsächlich gar nicht in so einem wilden Free-Jazz-Idiom, sondern so gerade das erste Stück ist im Prinzip, das, wir würden das bezeichnen als Schabernack auf E.
Mhm.
Also das eher in so einem Jazz-Rock-Idiom wird da so sehr
einfach
so, auf, also wie auch, wenn so, wenn man so zueinander findet, auch in seiner Frühphase des gemeinsamen Musizierens.
Das sogenannte Jammen.
Das Jammen.
Ja.
Da wird ja auch gerne auf einem Ton, einem Grundton, so dieser Modal, dieser Grundton umkreist. Und das hört man da ganz gut. Schabernack auf E. Was man auch sehr gut hört, ist das, was du mal über Keith Jarrett erzählt hast. Nämlich, dass Keith Jarrett dann quasi noch die Melodie, die er nicht mit seinen beiden Händen spielt, singen kann.
Ja.
Singt dazu. Das hört man da wirklich sehr, sehr gut, dass das passiert. Und das stimmt schon, dass tatsächlich in diesen ganzen frühen Keith Jarrett-Aufnahmen, also sowohl beim amerikanischen Quartett als auch bei den Trio-Platten, da möchte ich nochmal eine empfehlen, die finde ich total gut. The Morning, also so heißt es, heißt glaube ich Morning, heißt das Klagen oder sowas, auf a Star. Das ist eine Trio-Platte, finde ich sehr gut. Und das ist interessant, da sind immer so richtig Kompositionen. Und dann immer zwischendurch wieder so ein Free-Jazz-Stück. Also am Anfang hat er das noch viel gemacht, dann weniger. Und mit seinem Trio natürlich vor allem Standards. Es gibt aber auch zum Beispiel auch noch die Platte Whisper Not.
Ja.
Das sind auch so verschiedene frei improvisierte Takes von Touren.
Ja.
Und dann gibt es aber noch eine dritte. Hab vergessen, wie die heißt.
Ich habe völlig Keith Jarrett sowieso nicht so im Verdacht, komplett so einem Free-Jazz-Idiom verfallen zu sein. Sondern auch das, was er unter freier Improvisation vielleicht verstanden hat, war ja sowieso immer auch mal gekoppelt an den Boogie-Woogie-Onkel oder und wie du eben schon gesagt hast, an so modale Ideen und so. Aber genau, natürlich alles ohne Absprache.
Ja, es wird schon mal so ein bisschen wild, chromatisch, auch mal ein kleiner Cluster oder irgendwas so Inside-Outside. Aber im Prinzip ist er doch, klingt er da eher wie so ein wilder Jazzrocker. Auch vielleicht wie ein Chick Corea oder sowas.
Ja.
Nicht so sehr der liebliche Keith Jarrett, sondern so ein bisschen so der, aber eher so der rockig-modale. Also wenn das in seinem freien Spiel. Aber ich bin einfach kein Experte für Free Jazz, speziell auf dem Klavier. Da bin ich nicht so, habe ich mich wenig mit beschäftigt. Weil natürlich haben wir schon auch mal festgestellt, viele freie, die großen freien Ensembles ja oft ohne Klavier.
Ja.
Weil zu viel Harmonie.
Sehr gut. Okay, wir können doch nicht jede Folge mal ewig wieder über Keith Jarrett.
Das sind die neuen Chili Peppers.
Das sind die neuen Chili Peppers. Das stimmt schon. Nur wir sind ja jetzt gemeinsam auf Tour. Und mir geht es dann immer so um die Frage, auch jetzt ich als Bandleader, ihr als Sideman quasi, als meine Crew.
Ja.
Was ist das verbindende Element? Wie kann ich euch vorgaukeln, dass wir hier doch alle in einem Boot sitzen?
Ja.
Und das ist eine Frage, die sich Herbie Hancock auch gestellt hat mit seiner Band Mandishi, als er damals auf Tour war, nämlich er hat das Problem auch versucht zu lösen über Religion.
Ah.
Nämlich er hat mitbekommen, Buster Keaton hat sich für...
Buster Keaton?
Nee, wie heißt er? Buster Williams, Entschuldigung.
Achso, der Bassist.
Buster Keaton. Wer ist das? Buster Keaton
ist ein... Das ist ein Stummfilmdarsteller.
Stummfilmdarsteller.
So neben Charlie Chaplin.
Genau, nee, Entschuldigung. Ich meinte, Buster Williams hat sich für den Buddhismus interessiert.
Ja.
Genau. Und Herbie Hancock dachte, Mensch, das ist eine interessante Sache. Wenn ich jetzt alle dazu bringe, so halt Buddhisten zu werden, dann kriegen auch alle, haben alle so einen neuen Namen bekommen und so. Und dann wirkt das vielleicht eher wie so eine kollektiv anregen und so. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen als meinen Berater, meine rechte Hand, was könnte ich denn da nutzen, damit das dieses Hierarchiegefälle nicht ganz so krass zum Ausdruck kommt? Also gibt es da auch noch eine Religion, die auf die wir uns da einigen könnten? Vielleicht Scientology oder irgendwas, was so ein bisschen halt naheliegt, dass wir halt auch alle genau im selben Boot liegen und dass wir alle eins sind und es keine unterschiedlichen Stände, Interessen, hierarchischen Gefälle gibt und so.
Ich finde eigentlich, also weil wir jetzt auch viermal in der Kirche gespielt haben hintereinander, ich würde eigentlich mir wünschen, dass wir das Christentum ein bisschen mehr Einzug hält bei uns. Das wäre mir so, wenn du morgens eine Andacht halten würdest,
ja,
als unser Hirte.
Das fändest du gut?
Ja, und auch die christlichen
Werte. Die Morgenandacht?
Morgenandacht im Auto. Und sonst aber jetzt so mit nach meinen technologischen Erfahrungen im Hotel,
ja,
würde ich mir wünschen, dass vielleicht der Transhumanismus.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel die Reihe Listen, das ist so eine religiöse Gruppierung, da geht es, glaube ich, viele um so Menschen einfrieren und mit Technik und so.
Ja.
Das würde ich vorschlagen. Hast du eine Idee?
Nee, ich bin da auf der Suche, aber ich bin offen, auch für so religiöse Inhalte finde ich nicht schlecht.
Ja,
da setzt man Leute gut unter Druck, man bindet sie an sich und es gibt auch nur eine höhere Instanz, die über allem steht. Das ist auch ja gut, dass sich nicht alles so auf mich konzentriert.
Das ist geil, dass du eigentlich am liebsten würdest du ja deine Religion gründen.
Ja,
würde ich auch nehmen. Ja, aber es ist interessant, dass du gleich so in Machthierarchien und Unterdrückungsmechanismen denkst. Ich denke an Transzendenz, dass wir irgendwie gute Menschen werden.
Das ist ja etwas, was die Band ja, was er auch immer gesagt hat, das ist ja das, was uns verbindet, gerade bei Mandishi, über die Religion ja auch, und da sind wir ja wieder beim Jazz, das ist ja tatsächlich eine transzendente Erfahrung, das gemeinsame Improvisieren, also die Suche nach Spiritualität, das ist ja etwas, was du gemeinsam auf der Bühne sehr gut verfolgen kannst, gerade beim Improvisieren. Also es ist ja dieser Moment, der entstehen kann, wenn du improvisierst, dieses Gefühl von, alles ist jetzt möglich, ich habe die Fäden in der Hand, ich muss nichts tun, kann alles tun, die Musik läuft durch mich durch, aber ich habe irgendwie schon noch Kontrolle drüber und so. Das ist irgendwie ich kann das gar nicht so richtig genau beschreiben, aber es ist eine spirituelle Erfahrung. Und daran liegt es ja total nahe, zu sagen, komm, das verbinden wir mit Religion.
Ja. Absolut, nein, absolut. Also jetzt auch ohne Flachs.
Nee, mach ich auch ganz ernst.
Das ist ja tatsächlich wirklich interessant. Mir sagte eine nahestehende Person neulich, sie findet eigentlich Konzerte langweilig, wo Leute einfach nur Lieder spielen. Und es quasi und eigentlich sonst nichts passiert, außer der Reproduktion auf der Bühne.
Nee, also geht mir auch so. Ich möchte eigentlich, dass da irgendwie was passiert, was nur jetzt in dem Moment passieren kann. Ich möchte auch Leuten dabei beiwohnen.
Ja.
Wie sie versuchen, sich diesem Zustand zu nähern. Also deswegen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich, für meine Liebe zum Jazz, ist halt dieses, ich möchte das erleben, wie das bei anderen passiert, ich möchte es natürlich auch selber erleben. Aber ich finde, das ist die große Attraktion an der Improvisation, ist genau das. Und das kann ich nicht anders beschreiben als spirituell.
Na, ich merke, ich möchte nicht so weit gehen, dass ich sage, also weil ich möchte auch nicht wieder als Jazz-Snob beschimpft werden per Direktnachricht von,
ist das passiert?
Von unseren Hörern, ja. Namen werden nicht genannt, aber der Besuch eines Konzertes, also der Live-Vortrag einer Musik, muss irgendwas bieten als nur die Reproduktion eines Albums.
Ja.
Also auch wenn, was jetzt ich meinetwegen, ein Mensch mit Gitarre seine traurigen Lieder spielt, die ich schon auf Platte habe, möchte ich da trotzdem irgendwie noch eine Besonderheit im Vortrag.
Mhm.
Das ist natürlich da sehr limitiert, was die ist. Aber da möchte ich zumindest irgendwie einen guten Vortrag. Ich beobachte oft, Bands, Künstler waren im Studio und gehen dann auf Tour und dann geht's los. Wir brauchen hier Ableton, wir brauchen noch die Chöre von der Platte, wir brauchen genau die Sounds. Ich habe hier mit dem digitalen Camper Gitarrenamp genau die Verstärker aus dem Studio simuliere ich, damit es genauso klingt und es laufen noch die Percussion mit und also es wird quasi live das dargeboten, was möglich ist mit der Manpower und dann wird noch irgendwie was dazu gemischt, damit man quasi live die Studioaufnahme reproduziert.
Mhm.
Ich kann diesen Gedanken verstehen. Man hat was ganz Tolles gebaut.
Und möchte das dann auf die Bühne bringen.
Und möchte das dann zeigen.
Ja.
Nur ich sage mal, es ist ein schmaler Grat. Denn wenn quasi diese Perfektion im Vortrag nicht erreicht wird, kann es sein, dass man quasi so eine müde Version, eine müde, schlechter klingende Version von dem Album hat.
Ja.
Also es muss irgendwas im Ausdruck der Musizierenden da sein, was mir einen Mehrwert gibt im Konzert.
Genau. Ja.
Ich möchte gar nicht irgendwie sagen, dass das die Improvisation ist. Es reicht ja auch schon quasi ein fetziges Live-Arrangement ist zum Beispiel schon was, wenn man sagt, ah, guck mal, auf Platte klingt das so und live klingt das so.
Ja, also sich sowieso zu lösen von Instrumentierungsgleichheiten, ne, dass das direkt abgedeckt werden muss, dass halt alles genau gleich instrumentiert wird wie auf einer Platte. Du arbeitest ja vollkommen anders da.
Ja, klar.
Wichtig ist, dass es halt in dem Moment, in dem Raum, in der Art und Weise, wie man dann zusammenspielt, gut klingt und so, das ist halt, ist ja oft, wird, werden so, Platten werden ja gar nicht so produziert.
Nee, genau. und sagen wir mal, eine Platte aufnehmen ist wie ein Film drehen, da gibt es einen Schnitt und noch die digitalen Effekte, die eingefügt werden und was weiß ich. Und man kann den tausendsten Take nehmen und mit dem Kamerawinkel, ein Konzert ist wie ein Theaterstück.
Ja.
Da habe ich einfach bestimmte Grenzen. Ich habe ein Bühnenbild, ich habe einen Text und ich habe dann die Schauspieler. Aber genau, da muss man das, da muss ich irgendwas speisen auf was, was nur auf einer Bühne geht.
Ja.
Genauso wie sich Studio speist möglicherweise aus was, was nur im Studio geht. Denn oft hat man zum Beispiel bei einer Live-Aufnahme, kann man ja auch das Gefühl haben, oh, da höre ich lieber die Studioaufnahme, was ich vielleicht da irgendwas nicht überträgt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, langer Rede, kurzer Sinn, so heißt es nicht richtig, habe ich erst vor kurzem gelernt. Trotzdem geht es mir doch auch so, dass ich merke, sowohl im selber Musizieren als auch in meiner Rolle als Zuhörer, dass Konzerte mit einem hohen Anteil an Spontanität oder, sagen wir mal, spontaner Gestaltung für mich doch einen starken Mehrwert haben gegenüber einem reproduktiven Konzert.
Ja.
Hast du gerade auch gesagt, ich wollte einfach nur mal den Punkt auch machen.
Ja, du wolltest mir zustimmen.
Ich wollte dir zustimmen. Ja. Yes and. Und da fällt mir fällt aber auch wirklich auf, dass die freien, also die Musik mit einem hohen Improvisationsanteil, wir nennen sie jetzt Jazz oder Contemporary Music, wie auch immer, dass die doch auch nochmal eine ganz besondere, durch vielleicht auch die Fragilität der Gestaltung, tatsächlich nochmal auch beim Spielen eine ganz andere Energie freisetzt.
Ja.
Es macht auch mehr Spaß.
Es macht mehr Spaß, ja.
Ja.
Würde ich auch sagen. Also sowohl für, es macht ja auch für den Hörenden mehr Spaß, wenn er merkt, die Musizierenden haben da Spaß. Also hat das nicht Helge Schneider neulich in diesem Beitrag von Titel, Thesen, Temperamente gesagt? Es kann eigentlich nur beim Hörenden eines Konzerts, also einem Zuschauer, Glück entstehen, wenn dieser merkt, dass Glück auf der Bühne zelebriert wird.
Ja.
Genau.
Also, dass man da auf jeden Fall an irgendwas teilhat.
Ja.
Also würde es nicht so weit gehen, dass das irgendwie eine Wechselwirkung ist. Oder, also ist es schon, aber es ist jetzt auch ja keine gleichwertige Wechselwirkung mit dem Publikum oder sowas. Natürlich schon ein Vortrag.
Der naja, wir kommen ja nicht so weit, dass sagen wir jetzt nicht, dass es ein Diskurs ist.
Oder nein, nein,
das ist natürlich, das ist klarer Frontalunterricht, den wir hier bieten.
Ja, das ist natürlich Mumpitz. Aber trotzdem gibt es so eine Wechselwirkung mit Publikum und Raum, in dem man diesen Vortrag hat. Und
der ihn noch verstärkt.
Ja, und genau das wollte ich dir nämlich erzählen. Das war total interessant. Ich klicke neulich rum. Ich gucke natürlich viel Dreiseit und Arte.
Ja.
Weil, ich glaube, in der Arte-Mediathek sah ich die Gruppe, kannst du dich noch erinnern, an die Gruppe R.
Klar.
R.
Ja.
Wie man hier in Jena sagt.
Natürlich sag mal R.
R. Und da sah ich irgendwie 25 Jahre oder 30, na 25 wahrscheinlich, 25 Jahre Moon Safari.
Ja.
Das ist dieses große Hit-Album.
Genau, haben sie neulich im Theater des Westens gespielt. Und ich glaube, jetzt wollten sie nochmal in der Wuhlheide da nochmal aufführen.
Ja, ne? Und da gab es einen Konzertmitschnitt.
Ja.
Und zwar aus Royal Albert Hall in London, glaube ich.
Und da warst du nicht so begeistert
von. Na, ich fand interessant, es war ein ganz tolles Bühnenbild, so ein kleiner Leuchtkasten, wo die drin stand, Schlagzeug und die beiden Airs an Keyboard. Und das geht ja los mit diesem Femme d'Argent, heißt euch das erste Stück, wo mit so einem Dumm. Und das spielt er dann noch auf so einem Bass und so. Und ich guckte nur so eine Zeit und merkte, okay, im Prinzip machen die das nämlich auch so Live-Schlagzeug. Die Instrumente, die sie live spielen können, die spielen sie live. Aber eigentlich merkt man eigentlich, die Idee ist, es klingt genauso wie auf Platte, leicht angeleift.
Ja.
Aber eigentlich mehr wie Platte.
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, ich gucke das Konzert, also und es war aber so gleich wie die Platte und quasi der spontane Anteil war so niedrig, dass ich wirklich nach drei Liedern wieder ausmachte.
Ja.
Und dann kann ich mir auch wieder die CD anhören.
Ja, genau.
Ja.
Also ich habe die Plakatierung gesehen und dachte, Mensch, das war ein schönes Album, aber ich kaufe mir das Ticket jetzt nicht, weil
genau,
das ist für mich kein Anreiz. Dieses gibt es ja alle naslang. Ne? Es wird irgendwie für eine Tour einer bestimmten Band wird nochmal gesagt, pass auf, wir haben jetzt 20-jähriges Jubiläum von dem Album oder 10-jähriges und so und dann wird nur das Album gespielt und so. Erstmal finde ich das gar nicht spannend. Also es spricht mich erstmal nicht an, weil ich denke, ich gehe ja zum Konzert, damit ich da ein Konzert höre. Also das jetzt, und das sollen natürlich die Stücke präsentiert werden, die die Band für richtig hält in dem Moment, so die mich anheizt.
Ja.
So, die Stücke, die mich anheizen. So. Und das, wenn die sich jetzt so limitieren auf ein bestimmtes Album, dann finde ich das überhaupt nicht attraktiv.
Ach, wenn das so, also ich war bei Blumfeld mal 20 Jahre L'État et moi. Ich spreche jetzt schon wieder den ganzen Tag Französisch, da freut sich meine Mutter. Die haben einfach die Stücke gespielt. Das hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Ich meine auch tatsächlich so dieses detaillierte Reproduzieren.
Ja.
Das stört mich. Also wenn jetzt, keine Ahnung, also
kann da durchaus meine Freude haben. Ich hätte jetzt zum Beispiel mehr Spaß an Moon Safari gehabt, wenn da irgendwie 7 Leute auf der Bühne sind, die das wirklich dann alles so live machen. Und ja. Ich merke, ah, da wackelt's und da knuspert's. Ja.
Aber es war auch eine große Playback-Show, meinst
du? Ja, also mein Eindruck. Sagt mir bitte, wenn ihr das gesehen habt, was ihr davon haltet. Ja. Aber irgendwie war abgeturnt. Hat mich gelangweilt.
Verstehe.
Naja. Also, ja, keine Ahnung. Dann lieber eine Live-Version.
Ja. Ich fand jedenfalls interessant, dass Herbie sich diese Frage stellt.
Nach mit der Religion.
Das war ja der Ausweg. Es ging ja eigentlich davon aus, dass er sich die Frage stellte, Bandleader und Sidemen, so als er auf Europa-Tournee war mit denen. Das war natürlich auch eine Ochsentour und sie mussten irgendwie, die ganze Story ist, dass sie halt irgendwann so viel Equipment mit hatten, weil Herbie komplett Equipment besessen, seine eigene PA mit durch die Gegend schleppte, sodass sie halt die weichen Koffer, also die Taschen immer, bevor sie einfuhren mit dem Zug sind die getourt, schon, wenn sie einfuhren, durchs Fenster rausschmeißen mussten, weil sie die Zeit, wo der Zug hält, nutzen mussten, um die schwere Anlage rauszutragen, so. Das heißt, sie immer, wenn sie einfuhren, mussten sie auf dem Bahnsteig schon ihre Taschen aus dem Fenster schmeißen und so. Und irgendwie rebellierte die Band halt auch irgendwann, weil sie das Gefühl hatten, Mensch, das ist wahnsinnig schlecht bezahlt hier alles. Und der Einzige, der jetzt irgendwie hier ein bisschen was davon hat, ist letztlich Herbie, weil der derzeit vorher hier Interviews gefragt und taucht in allen Zeitschriften auf. Mhm. Und das ist ja etwas, was man vielleicht an den jungen Musikern, Musikerinnen mal mitgeben kann, dass das ja tatsächlich ist, worüber man kommunizieren sollte, wenn man gemeinsam Musik macht, welche Rollenverhältnisse eigentlich bestehen.
Ja.
Weil das oft nicht ganz so klar ist. Und ich glaube, ich habe da auch viele Fehler gemacht am Anfang, dass ich dachte, Mensch, das ist meine Band, aber wir ziehen doch alle am einen Strang und so.
Ja.
Und das kann zu großen Problematiken führen oder auch zu Bandauflösungen relativ schnell, wenn das nicht klar kommuniziert ist und welches Rollenverhältnis man eigentlich zueinander hat. So, also, und wenn da halt mein Name drauf steht bei Herbie Hancock, so, dann bin ich wahrscheinlich der Chef und muss die anderen auszahlen. So, also, das ist wahrscheinlich relativ einfach. Und auch wenn man sich das anders wünscht als Bandleader, und diesen Wunsch kann ich nachvollziehen, Herbie Hancock hat das dann versucht, mit der Religion als gemeinsames Moment zu umgehen. Aber es hat letztlich ja auch nicht funktioniert. Die Band hat sich aufgelöst. Also genau aus diesen Gründen. Und er hat dann ja auch weitergemacht mit Headhunters, wo die Sache dann für ihn auch klar war.
Ja.
So, ja. Diese Fehler werden oft gemacht am Anfang, wenn man anfängt zu musizieren, weil man ja denkt so, ach ja, eigentlich wir alle lieben Musik und es geht doch darum, hier alle gemeinsam was zu machen und so. Und das gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Band-kollektive Ideen, so, wo das auch wunderbar funktioniert, dass man quasi wirklich alle an einem Strang ziehen und alle auch das gleiche Outcome haben, aber sich dann auch alle gleichermaßen beteiligen müssen, auch an der Scheißarbeit und so. Aber das ist etwas, bitte, bevor ihr halt Bands gründet oder halt eben nicht oder eure Angestellten sucht, macht euch dazu klare Gedanken. So, das muss klar kommuniziert sein, so, sonst gibt's Ärger.
Ja, was meinst du, was können da für Fehler passieren? Also was sind so die Konfliktpunkte?
Also ich meine, da wird es gut beschrieben, die Band hatte das Gefühl, sie bekommen nicht genügend Aufmerksamkeit und kein Geld.
Ja.
Ja, das ist eine schlechte Kombination. So, also das Outcome für die Band war Plackerei und Ochsentour und Herbie hat die ganze Aufmerksamkeit bekommen. So,
ja.
Das geht so nicht. So,
ja.
Das stand ja Herbie Hancocks Mann, die stand ja drin.
Ja.
Das war ja seine Band. Er war auch der Star. Dann kann man irgendwie nicht abverlangen, dass doch hier alle hier an einem Strang und wir ziehen doch alle hier, sitzen alle im selben Boot.
Ja gut, aber die nachvollziehbare Logik, die einen Herbie oder wahrscheinlich auch heutzutage noch dein Bandleader haben, ist ja, dadurch, dass mein Name draufsteht und ich hier das Publikum ziehe oder die Songs schreibe, ermögliche ich ja der Band hier Teil von was Geilem zu sein. Das ist ja oft der Gedanke, den dann so Frontleute haben.
Ja. Aber die Band hat ja nichts davon, wenn sie dann ihre Miete davon nicht zahlen kann. Also in der Zeit auch nichts anderes machen kann, um für den Lebensunterhalt zu sorgen.
Ja, aber das ist manchmal gar nicht so klar. Also quasi der Bandleader trägt das höchste Risiko.
Ja.
Es geht aber auch, kann auch am meisten ins Plus gehen, sage ich mal. Also sowohl monetär als auch karrieremäßig.
Ja.
Also jetzt nehmen wir mal uns jetzt. Die Gruppe Lambert. Also Luca und ich fahren jetzt hier mit dir auf Tour als deine Mitmusiker.
Ja.
Und das ist auch ganz klar abgestellt.
Ja.
Steht dein Name auf dem Plakat, ist auch für alle cool.
Ja.
Also hat, glaube ich, jetzt keiner, weder Luca noch ich, haben gesagt, wir würden eigentlich auch gerne mit auf dem Plakat stehen. Jetzt ist das Ding, für dich ist das höchste Risiko.
Klar.
Wenn jetzt keiner kommt, dann ist aber die Kacke am Dampfen jetzt bei dir.
Also genau, jede Tour ist von daher wieder ein Berufsrisiko, weil wenn es nicht funktioniert, heißt es eigentlich, dann kommst du erstmal in Gig Prison. Also du wirst einfach von den Veranstaltern beim nächsten Mal nicht wieder in Betracht gezogen.
Lass das mal aufdröseln. Also einmal natürlich für dich finanziell, weil du musst Luca und mich bezahlen und noch Rest der Crew, was auch immer noch anfällt an Extrakosten, Fahrten, Sprit.
Mobilität, ja. also Nebenkosten einer Tour. Auch können wir mal auch ein extra Segment machen. Das heißt, wenn jetzt keiner kommt, dann ist aber Insolvenz beim Lombard. Weil du sitzt auf deinen Kosten. Das ist kurzfristig, langfristig genau das, was du sagst. Und wenn man erstmal so eine Tour spielt, und es ist auch nicht so selten in den letzten Jahren, dass wirklich auch viele Touren abgesagt werden, wegen schlechten Vorverkauf und so. Also das ist durchaus Realität. Also es ist eigentlich fast wöchentlich, dass man irgendwo liest auf Social Media, oh, Tour fällt aus.
Ich muss noch kurz einhaken, weil natürlich gibt es bei den Gagenverhandlungen immer sowas wie eine Garantiegage, sodass du mit der Insolvenz ist erstmal nicht... Es ist nicht so ganz so schnell so.
Nein,
ist ja auch, du trägst nicht alle Kosten. Es gibt Garantiegagen, selbst wenn null Leute kommen. Aber trotzdem, es heißt, das nächste Mal spielst du halt hier ganz bestimmt nicht.
So, ich habe jetzt mit dem rhetorischen Mittel Übertreibung gearbeitet. Mhm. Aber du kannst davon ausgehen, ein Künstler, der eine schlecht verkaufte Tour spielt, da wenden sich dann natürlich auch angeekelt die Businesspartner ab.
Oder so. Ja, ja. Also ist dann einfach Schluss.
Ja.
Also ist halt einfach so. Es ist eisenhart.
Ja, ja, genau. Also höchstes Risiko. Andererseits, wenn sich die Seele füllen...
Dann alle nett.
Dann natürlich vor allen Dingen Vorteil für dich. Also ich kann natürlich dann, wenn du jetzt weltberühmt bist und wir spielen beim Montreux Jazz Festival, habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich dann ein internationales Renommee bekomme, was ich wie Paul Chambers damals bei Miles Davis gespielt hat und dann endlich Joshua Redman anruft.
Ja.
Das könnte mir natürlich passieren, aber eigentlich für dich höchstes Risiko, höchste Belohnung.
Ja.
Das ist so ein bisschen auch das Hörbchenkopf-Problem. Und dann denken schnell mal, die Mitmusiker, was soll ich mich denn hier so abplagen? Ich will aber auch, was weiß ich, meine Gage oder ich möchte mein Fame. Und so entstehen dann diese Konflikte. Und das ist oft eine Diskrepanz, dass man dann...
Ja, das ist ja am Anfang wenn man anfängt, zusammen Musik zu machen, steht ja auch erstmal der Gedanke im Raum, ich möchte überhaupt spielen. Ich möchte halt geile Musik spielen. Ich möchte, und wenn man dann eine Band findet, wo es vielleicht sogar Spaß macht und man die Musik cool findet und so, dann denkt man ja kurz auch so, ja, eigentlich ist ja alles gut jetzt. So.
Ja.
Dann relativ schnell, muss ich aber sagen, entstehen diese Komplikationen und diese Konflikte, wenn darüber nicht oft kommuniziert wird. So. Aber das ist ja so ein bisschen das Problem, dass man ja man startet halt mit dieser Selbstgewissheit, auch als Bandleader, so, ja klar, stehen die alle hinter mir und wollen das auch alle, sehen wir ja so.
Ja.
Also genau, dieser professionelle Ansatz, der kommt eigentlich immer so ein paar Jahre später.
Ja, auch wenn man so die ersten Male auch, glaube ich, so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann irgendwann. Aber ich bekomme das auch im Kollegenkreis immer wieder mit, also es kommt immer wieder zu Interessenskonflikten. Also mir sagte auch aus dem Kollegenkreis, erzählte mir eine Geschichte, tourend in so einer Besetzung, wo es zum Beispiel relativ viel Technik gab und eine relativ kleine Crew, also so Leute für Mischung und für Merchandise, niemand dabei, der damit anpackt, Tourmanagement. Und da sagte mir diese Person, sie hatte wirklich einen Zusammenbruch unter Tränen auf dieser Tour an irgendeinem Punkt im Backstage, weil es so anstrengend war, das ganze Getuche und das ganze Drumherum, weil das nicht ordentlich organisiert war von der Frontperson. Ich verklausuliere das jetzt hier extra, damit man bloß nicht dahinter kommt, um meine Quelle zu schützen.
Ja.
Und dann aber auch nicht so viel Verständnis von Chefseite.
Ja.
Was dann jetzt so anstrengend sei. Das sei doch total cool.
Genau, es ist, das kann ich dir auch vielleicht aus seiner Perspektive oder ich weiß ja nicht, verteidigend sagen, es ist auch weniger anstrengend für aus Chefperspektive, auch wenn du vielleicht wahnsinnig viel mit anpackst und wahnsinnig viel mitorganisierst. Aber ich würde so ein bisschen tippen, dass der Endorphinausstoß auch der größte ist, der das Ganze so ein bisschen...
wenn es dann klappt.
Wenn es dann klappt, auch in Einklang bringt. Und wenn natürlich kriege ich am meisten Komplimente und am meisten Zuspruch. Und irgendwie, das ist halt etwas, dann fallen bestimmte Dinge auch, ne, wenn du jetzt irgendwie lange unterwegs, 2 Wochen, kriege ich das ganz gut hin, wenn ich jeden Tag gelobt werde und beklatscht und so. Das ist schon ein anderes Gefühl als bei vielen Mitarbeitern oder auch Mitmusikern. Die haben da schon eine ganz andere Perspektive drauf.
Natürlich.
Und das verliert man als Bandleader vielleicht auch ein bisschen auf den Blick. So.
Total.
Ja.
Also ich sag mal, mir macht das Freude. Wir haben auch irgendwie so Absprachen über Finanzen, natürlich, so unromantisch das klingt. Und ich beschäftige mich ja auch nur, ich übe für die Probe und gehe dann auf Tour und beschäftige mich dann den Rest des Jahres nicht mit Lombard.
Ja, genau. Das muss man dann auch sagen.
Ja.
Ich beschäftige mich damit tagtäglich. Ja. Ich beschäftige mich auch für diese blöde, tolle Tour.
Ja.
Jetzt ist sie ja voll und so.
Ja.
Aber um das dahin zu bekommen, alter Schwede, was das jetzt für ein Aufriss ist. So.
Genau.
Also jetzt ist, wie gesagt, blöde Tour gerade, weil ich fand diesen Aufriss, dafür zu sorgen, dass man halt das alles gut bekommt, dass man das alles gut kommuniziert zu bekommen. Ja. Das ist so krass viel Arbeit, so damit bist du über Wochen, Monate jeden Tag beschäftigt.
Absolut.
Mit unglaublich viel Kleinkram und Social Media macht das alles nochmal viel pestiger, dass du dir manchmal im Vorhinein da, ich meine, denkst so, ah, dieser Aufwand dafür, dass man dann halt 2 Wochen beklatscht wird. Aber es ist dann natürlich, genau, wenn man dann da unterwegs ist, so, jetzt erlebt ihr mich natürlich jetzt auf Wolke 7, ist natürlich herrlich, Art verkochte Bild, das ist ja super. So, aber es ist echt, ey, das ist auch etwas, das, genau, würde ich auch sagen, sehen viele andere Leute nicht. Ich hatte mit Luca auch mal so eine Diskussion, der meinte, du könntest doch auch noch einen anderen Band spielen, du hast doch noch Zeit. Ja. Und ich denke so, Alter, wenn du wüsstest, was ich da jeden Tag mache.
Ja, ja, ja. Genau, und das ist halt dein Projekt und so, und ich mache da auch gerne mit, aber du verstehst ja zum Beispiel auch, haben wir, glaube ich, auch ein klares Verhältnis, dass mich bestimmte Sachen nicht so jucken wie dich.
Ja, klar.
In meiner Rolle hier als Mitreisender.
Ja.
Ich kenne ja wiederum als Teil der Gruppe die höchste Eisenbahn, die quasi auf so einer Bandbasis funktioniert, kenne das ja wiederum andersrum, dass wir, was weiß ich, so einen Produktionsprozess von einem Album und was weiß ich, auf Sachen, mit denen du auch zu tun hast, Artwork, produzieren, mischen, Promo, noch hier was drehen, noch da was machen, noch ein Foto, organisieren, Crew, wie gehen wir auf Tour, bla bla bla. Also dieser endlose Katalog, damit bin ich im Vorfeld, bis da erstmal 1 Cent bei mir ankommt, habe ich mehrere hundert, wenn ich im Tausender-Stunden-Bereich da
Arbeit geleistet.
Wie lange ist so ein 160 Stunden werden so ein, na, weiß ich nicht. Ja, also sehr, sehr viele Stunden habe ich mich da erstmal beschäftigt, bis 1 Cent bei mir ankommt. Ich trage das größte Risiko oder wir 4 als Band tragen das größte Risiko, haben am Ende aber natürlich den Fame.
Ja.
Und die größte, also wäre schön, also nee, wer weiß gar nicht, ob wir die größte Ausbeute haben. Aber wir haben zumindest die Illusion, theoretisch die größte Ausbeute haben zu können. Und das sind so
Missverhältnisse. Aber da würde ich mich jetzt ja schon mal interessieren. Es ist ja auch in so einem Bandgefüge so, dass da bestimmte Leute mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere.
Aufmerksamkeit, ja, aber auch auch Tätigkeiten, die man macht. Klar, das ist
ja, aber haben die dann auch mehr Tätigkeiten, meine ich, damit sich das auffängt? Weil ich meine, die Aufmerksamkeit ist ja auch immer Karriereoption in anderer Hände.
Ja, klar, sicherlich.
Also
das ist
sicherlich. Da werden ja manche Leute für andere Sachen mehr gefragt, weil sie mehr auffallen als andere, oder? Ist es nicht so? Und das meine ich, sind das dann auch die Leute, die mehr Verantwortung übernehmen? Oder also in diesen Arbeitsstunden, meine ich, von denen du gerade gesprochen hast? Oder wird das gleichmäßig verteilt?
Nee, also es wird ja vor allen Dingen nicht gleichmäßig verteilt. Also Arbeit wird ja nicht gleichmäßig verteilt. Also im Idealfall einigt sich eine Band so ein bisschen darauf, wer macht was.
Ja.
Keine Ahnung, dass man sich nicht ultra verhakt in Sachen,
ja.
Aber das ist ja, glaube ich, gerade das Problem mit so flachen Hierarchien und so kreativen Arbeitsgefügen, dass sich ja Arbeit, also es gibt ja keine Stechuhr und manche Leute brauchen länger für irgendwas und das ist ja
auch. Ich sehe sehe ich jetzt auch so ein bisschen das Problem, weil ich ja eben appelliert hatte daran zu reden, seid euch darüber im Klaren, macht irgendwie klare Regeln aus und so, und tatsächlich in so einem Bandgefüge sehe ich ja, es ist mir nur gerade jetzt beim Reden aufgefallen, dass genau das ja das Problem sein könnte.
Ja.
Selbst wenn du eine Band hast, ist es ja trotzdem so, dass der Outcome für unterschiedliche Leute unterschiedlich ist, und dann zu argumentieren mit, wir müssen alle gleich viel rein investieren, ist vielleicht nicht ganz fair dann in so einem.
Wie willst du es rechnen? Also, das ist ja dann.
Ich habe ja keine Band.
Im Idealfall hat man klare Absprachen und Vertrauen zueinander und ein Verhältnis, wo das funktioniert.
Aber sich in seiner Rolle irgendwie wohl und gesehen.
Genau, aber viele Bands haben da auch Konflikte. Und naja, wenn ich jetzt 2 Stunden mit höchster Eisenbahn Buchführung beschäftigt bin und jemand anders hat 2 Stunden, was weiß ich, Gitarren-Overdubs gemacht. Ist das dann gleichwertig oder müsste ich sagen, Buchhaltung hat den Stundenfaktor 1,8, weil das halt nerviger ist oder sowas, und Overdubs hat 0,7 und Bouncen, also Mischen ist höher als Bouncen oder so, keine Ahnung.
Das muss doch mit AI eigentlich möglich sein.
Ja, ja, aber das ist, also das sind natürlich, muss einem auch natürlich klar sein, dass wenn man auch in der Band ist, dass untereinander immer so Rollen neu austariert werden müssen.
Ja.
Und ich meine, es gibt diese ganzen, also ob es jetzt die Beatles sind oder die Gruppe The Police oder so, also so Bands, wo es auch ganz gute so Dokus drüber gibt, da kann man viel lernen über Dynamiken. Das sind
alles. Wir empfehlen auch nochmal, wie beim letzten Mal, als wir im Hotel saßen in Athen, die Dokumentation Some Kind of Monster.
Ja, absolut.
Metallica, das ist wirklich, sollte jede Band, jeder angehende Musiker mal gesehen haben, selbst wenn er kein Metallica oder kein Metal mag. Das ist wirklich ein Paradebeispiel von wie eine Bandstruktur miteinander funktioniert oder eben nicht.
Ja, also übrigens auch wenn du über diese Aufmerksamkeit sprichst, es ist ja nicht mal so, dass jeder das gleiche Maß an Aufmerksamkeit haben möchte.
Genau, das stimmt auch, ja.
Also
ja, eben das ist es geht wahrscheinlich so einem Abgleich mit, welche Rolle möchte ich eigentlich da haben und wie fühle ich mich da repräsentiert, gesehen, wertgeschätzt und so. Das ist halt, das muss halt klar austariert werden. Das ist wahnsinnig viel komplizierter, als dir zu sagen, hier, du kriegst die Kohle, schreib mir eine Rechnung.
Ja, also ich, und es ist, ich wie gesagt, ich mache das auch nicht 100 Tage im Jahr, sondern dieses Jahr 15, 20, die ich mich mit Lambert beschäftigt habe. Und ich bin eigentlich dann auch froh nach dem Konzert, dass ich mich nicht an Merch stelle. Ich bin also gar nicht scharf auf diese Aufmerksamkeit zum Beispiel. Da noch irgendwelche wilden
Gespräche. Na, du hast ja jetzt auch jede Menge Aufmerksamkeit bekommen. Also wir begrüßen nochmal viel unsere neuen Hörer.
Ja, aber es ist genau.
Das zu genötigt werden, hier einzuschalten. Ja. Aber es tut euch ja gut, ne? Genau. Ich meine, sonst wärt ihr ja nicht immer noch dabei.
Da habt ihr mal Einblicke so ein bisschen. Ja. Und dann aber, wie du sagst, es gibt dann immer wieder diese Beispiele, wenn es dann so klare Hierarchien in der Band gibt. Also was weiß ich, einer ist, weiß ich, zum Beispiel, ich bin jetzt der Sänger und schreibe die Songs und ich habe drei Leute mit dabei, denen sage ich aber ganz genau, welche Parts sie spielen sollen und so, und ich bin eigentlich der Star. Dann gibt es, bei solchen Bands gibt es oft Konflikte.
Ja.
Oder aber auch selbst, wenn man Angestellte hat, das gibt es ja auch, das Phänomen, dass es dann, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie, also so Musiker, die mitfahren, haben oft, sind oft relativ einfach gestrickt. Mhm. Die wollen die größte Menge an Geld und Komfort in Verbindung mit dem größten Spielspaß.
Ja.
Und dann wird so ein bisschen austariert. Also eine Musik, die mir mehr Spaß macht zu spielen, obwohl ich das Gefühl, das bringt mir mehr. Also warum immer, also künstlerisch oder als Übung oder für meinen Fame oder irgendwas. Da bin ich dann, was weiß ich, bereit, dass es rustikaler ist, als wenn ich jetzt eine Musik spiele, die ich total kacke finde.
Ja.
Dann würde ich halt gerne ultra viel Geld dafür haben.
Ja.
Ja, so einfach ist das.
Klar. Ja, ich meine, das ist eigentlich ein bisschen, also das autokratische Prinzip in der Musik ist so ein bisschen einfacher zu kommunizieren. Also meinen höchsten Respekt, ich habe nur gerade, wenn du davon erzählst, ich dachte, das ist mein höchster Respekt, dass ihr das hinbekommt, das so gut, also zu kommunizieren offenbar. Ihr seid jetzt schon auch eine längere Weile zusammen.
Ja, die Eisenbahn.
Die Eisenbahn. Also genau, das ist ja etwas, das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor.
Ja, ist es ehrlich gesagt auch. Also es gibt ja, wahrscheinlich wird es in den nächsten, so in den nächsten Monaten auch immer mal mehr so Anlass geben, über irgendwas Eisenbahnmäßiges hier zu sprechen. Ich möchte jetzt auch nicht, auch weil das natürlich so ein bisschen ein privater Raum ist, so eine Band jetzt nicht so ultra detailliert über das erzählen, was wir da so miteinander.
Nee, klar, machen. Nein,
aber ich kann so viel sagen, dass auch bei uns immer wieder in so einer 12-jährigen Bandgeschichte ist natürlich immer wieder Konflikte gibt und man irgendwie da konstruktiv versuchen muss, miteinander Sachen auszuhandeln. Das ist ja auch nicht verwunderlich, weil, wenn man mit Verweis auf diverse Banddokumentationen und so, das sind einfach Gefüge, wo es immer wieder natürlich Konfliktpotenzial gibt.
Ja,
ja. Genau, wir haben ja auch gespielt. Hast du noch was?
Sonst
mache ich nochmal Konzertbericht.
Ja, mach du das doch mal, genau.
Nee, genau, wir spielen ja mit der Eisenbahn beim Rolling Stone Weekender. Vielen Dank. Sehr interessant, so eine Ferienanlage an der Ostsee.
Mhm.
Und wir sprachen ja im Vorfeld darüber, ganz tolles Festival, super Festival, lieben wir. Aber wir sprachen ja, haben wir nicht im Vorfeld über den Pupsgeruch gesprochen schon mal, in Verbindung mit dem Rolling Stone Weekender?
Hilft immer ein Windchen gelaten?
Ja, da wird nämlich ordentlich ein Windchen gelaten. Das ist mir aufgefallen. Und das hat, ja, Zielgruppe, ich weiß es nicht. Also es gibt da auch so eine Osteria und so einen Burgerladen in der...
Es wird viel gepupst.
Es ist wirklich auffällig. Ich sprach nämlich vor Ort noch mit anderen Personen, die auch sagten, ah ja, Rolling Stone Weekender riecht immer stark nach Pups.
Ja.
Und es war wirklich so, ich stand bei Jake Buck im Zelt und immer wieder landete ich in so einer Pupsinsel.
Hatten wir das nicht angekündigt?
Ja, ich hatte es angekündigt, wollte es jetzt noch mal bestätigen. Also mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Aber das war wirklich interessant. Lieber
Rolling Stone. Muss ja am Catering liegen, oder?
Ja, also Catering, also an der Verpflegung.
Ja.
Genau. Das ist nämlich aber das Interessante. Rolling Stone ist ja so ein Magazin für Musik.
Mhm.
Und die machen ja auch viel so Bruce Springsteen, Bob Dylan, David Bowie, Jimi Hendrix, Neil Young.
Ja.
Ältere Leute sagen das, wie es ist.
Ja.
Und die gehen natürlich gern zum Festival, wo sie nicht an so einem Foodtruck dann für so ein Handbrot, so ein matschiges Handbrot stundenlang anstehen müssen, sondern beim Rolling Stone Beach, ganz interessant, gibt es so eine kleine Strand-Hotel-Anlage und da gibt es Osteria und Burgerladen und Pizzeria. Also das ist quasi auch für die ältere Zielgruppe.
Ja.
Da kann man sich so ins, also was ich sagen will, man kann sich da richtig zum Italiener setzen.
Okay.
Und nicht so am Foodtruck dann auf so einer Bierbank dann da irgendwie mit den Fingern.
Aber das spricht doch eigentlich eher gegen den Pups, oder?
Ich weiß es, also wir waren ja auf der Suche, also aber da müssen wir...
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte man auf Tour nicht zu scharf essen. Die Erfahrung habe ich gemacht. In Groningen gab Probleme auf der einzigen Backstage-Toilette.
Schneiden wir raus.
Gut, nein, lassen wir drin. Nicht zu scharf essen, wirklich. Lass das lieber, ja. Lass das lieber sein. Man muss ja auch irgendwann noch auf die Bühne kommen. Ja. Ansonsten, keine Ahnung.
Ja, gut. Dann würde ich den Podcast auf eine heitere Note entlassen, weil wir haben auch gleich Buscall.
Genau, wir müssen gleich los hier, wir müssen raus.
Ja. Ja. Ein wiederkehrendes Thema bei uns ist ja das Upcatern.
Ja.
Und ich hatte wirklich eine Idee.
Ja.
Ich habe es selber nicht gemacht, also weil ich auch das Equipment dazu nicht habe und den Lagerplatz.
Wir müssen natürlich unsere neuen Hörer kurz mal abholen. Was heißt Upcatern?
Upcatern ist der Fachbegriff für etwas, wo man früher gesagt hat, Sachen vom Catering mitnehmen.
Genau, ja, ja.
Und
das haben wir abgekürzt. Wir haben
Upcatern.
Einen Neologismus.
Genau. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja auch im Hotel anfangen abzucatern.
Ja.
Und zwar, kennst du das so aus der Studentenzeit, wenn man so aus der Universität Klopapier geklaut hat?
Ja.
Das, man könnte doch jeden Tag im Club mehrere Rollen Klopapier klauen und dann mit so einer leeren Shampoo-Flasche im Hotel an diesem Shampoo-Spender Shampoo klauen. Shampoo abcatern.
Aber warum hast du nicht, also einfach, damit du
genügend Shampoo hast? Einfach, damit man es kann.
Aber, ja. Und dann neben der Flasche Campari dann immer noch eine Flasche Shampoo.
Ja, ich habe doch noch drüber nachgedacht, wie das wäre. Wie viele Liter Shampoo ich ergaunern könnte, wenn man jetzt auf so einer Tour jeden Abend im Hotel diese Shampoo-Flaschen...
abkellert.
Ich habe es nicht gemacht. So. Also, das ist ein Gedankenspiel.
Ja, ja, erstmal gut.
Ja, war ist nur so ein kleiner...
Ich habe einen Kamm abgekellert gestern im Hotel.
Ja, ich habe auch das Nähset abgekellert. Einen Kamm habe ich dabei. Den habe ich tatsächlich liegen lassen. Aber jetzt fällt es mir auch erst auf, wie toll deine Haare gekämmt sind.
Ja.
Also, dann würde ich sagen, haben wir es oder hast du noch was?
Ich empfehle vielleicht jetzt noch mal kurz December-Song von Jacob Bro. Jacob Bro, Samdene.
Jacob Bro.
Neues Album mit Likonitz, Bill Frisell.
Geil.
Also, aber Likonitz ist doch schon tot. Irgendwie eine alte Aufnahme.
Ja, ist eine alte.
Ja. Craig Taborn spielt, Thomas Morgan. Ach nee, das ist die ältere Aufnahme. Er hat jetzt noch mal sowas Ähnliches gemacht. Auch auf ECM.
Mhm.
Aber da ist dann Jason Moran am Klavier. Aber auch Likonitz, das ist, glaube ich, eine alles ältere Aufnahme. Die kommen jetzt irgendwie wieder raus.
Gibt es auch für unsere Doku-Film-Freaks den Film, der heißt Songs for Black Pigeon.
Das ist über Jacob Bro, ne?
Jacob Bro und auch Likonitz. Der hat sehr späte, sehr gut drauf für Likonitz. Kleine Empfehlung, wenn ihr den irgendwo findet. Ich glaube, Songs in Music for Black Pigeon.
Ja, diese Aufnahmen, genau, mit Jacob Bro und Likonitz sind super Aufnahmen zum Runterkommen. Jazz zum Runterkommen ist
es. Jazz zum Runterkommen. Ja, so wie Lambert.
Ja, also wenn ihr das Konzert kommt, da kommt ihr aber auch rauf.
Da kommt man rauf,
genau. Also. Ja, wir freuen uns. Wir sehen uns wahrscheinlich jetzt noch auf Tour. Kommt vorbei, erzählt, was ihr zu sagen habt. Schreibt uns zurück. Und dann würde ich sagen, jetzt müssen wir mal wirklich Lobbycall haben. Oder haben wir Basscall?
Wir haben einen Basscall.
Caddy Call.
Caddy Call.
Ja.
Also.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.